ABC-Journal Streiflichter.
Und das sind die Themen: Urlaub für Ukrainer mit Behinderung, Kompetenzzentrum Seelsorge in der EKD gegründet, Sozialverband fordert 29,9-Euro-Ticket für inklusiven ÖPNV, Telefonieren gegen die Einsamkeit und Telefonseelsorge Dresden führt 8.400 Stunden Gespräche.
Urlaub für Ukrainer mit Behinderung. Ein Beitrag von Margitta Rosenbaum, erschienen bei Glaube und Heimat am 5.3.2023. Evangelische Allianz, Urlaub für Ukrainer mit Behinderung. Seit Ausbruch des Krieges haben die Mitarbeiter des christlichen Reha-Zentrums Agape in Lutsk in der Westukraine Unglaubliches geleistet. Über 600 Menschen wurden mit ihrer Hilfe aus dem Kriegsgebiet evakuiert. Bereits am 26. Februar machten sich die ersten Transporter aus Deutschland auf den Weg in die ukrainische Grenze, um schwerbehinderte Menschen die Ausreise zu ermöglichen. Den Anstoß zu dieser Hilfsaktion gaben zwei Frauen, die selbst im Rollstuhl sitzen. Eine von ihnen ist Martina Königer vom Perspektivforum Behinderung der Evangelischen Allianz in Deutschland. Als sie vom Krieg erfuhr, setzte sie sich mit Natalia Bolchuk in Verbindung, die mit ihrem Mann Sergei 2016 Agape als erstes christliches Reha-Zentrum in der Ukraine gegründet hatte. Finanziert wird es über Spenden. Schon vor dem Krieg sei die Situation für Menschen mit Behinderung in der Ukraine schwer gewesen, erklärt Martina Königer, da es kaum staatliche Unterstützung gebe. Seither seien die Probleme noch drängender geworden. Als Behinderte hast du keine Chance. Du sitzt da und kannst nur hoffen, dass die Bombe nicht dein Haus trifft. Die Agape-Mitarbeiter hätten ihr eigenes Leben riskiert, um Behinderte in Sicherheit zu bringen. Doch in manchen Fällen hätten auch sie nicht mehr helfen können. Sie fanden auch Menschen, die in ihren Wohnungen verhungert oder erfroren waren. Die Überlebenden wurden zunächst in Lutsk untergebracht, bis sie nach Deutschland evakuiert werden konnten. Das Netzwerk bot dafür EAD und Europäische Evangelische Allianz. Eine Woche lang konnten sich nun über 50 Personen aus der Ukraine im Allianzhaus in Bad Blankenburg erholen. Wir freuen uns, hier zu sein, sagt der Gründer des Agape-Zentrums, Sergei Bolchuk. Es war ein Jahr Stress. Hier kann man sich hinlegen und schlafen unter einem ruhigen Himmel, ohne Sirenen. Die Ruhe ist ein Gottesgeschenk. Dankbar sei er zudem für die Hilfe und die Spenden, die sie auf dem Rückweg mit in die Ukraine bringen. Rollstühle, ein Generator, Powerstationen, Decken, Pflegematerial und ein OP-Tisch sind darunter. All das wird dringend gebraucht. Auch wenn es bewegende Geschichten sind, die das Ehepaar Bolchuk und die anderen Gäste zu erzählen haben, sie alle geben die Hoffnung nicht auf und sind überzeugt, dass Gott mit ihnen noch viel vorhat. Wenn du glaubst, kannst du alles bewältigen, sagt Anna Leschuk, die das Reha-Zentrum leitet. Nur nicht aufgeben.
Comm-In-Netzwerk Nachrichten. Kurz China.
Heute spreche ich mit Pfarrerin Barbara Brusius. Sie ist bisher noch theologische Referentin des Dachverbandes der evangelischen Blinden- und evangelischen Sehbehindertenseelsorge. Warum ich das so einschränke, das klären wir gleich. Aber erst einmal herzlich willkommen, Frau Brusius.
Vielen Dank für die Einladung, Herr Sorge. Ich bin gespannt, was ich Ihnen alles Neues berichten kann.
Das bisher noch bezieht sich eigentlich nicht auf Ihre Tätigkeit, wohl aber auf die Struktur und Organisation der Blinden- und Sehbehindertenseelsorge der evangelischen Kirche in Deutschland. Was ist denn da im Gange? Welche Änderungen sind denn da geplant und vorgesehen?
Ich sag mal so, die hauptgravierendste Änderung ist eigentlich schon vollzogen im Hintergrund, ohne dass es jemand gemerkt hat. Also die Bestrebungen der evangelischen Kirche in Deutschland sind natürlich im Rahmen der allgemeinen Sparmaßnahmen zu sehen, das muss man deutlich sagen. Aber sie haben auch für uns als Dachverband den Vorteil, dass wir wieder dichter an die evangelische Kirche in Deutschland rücken. Das gibt mehr Sicherheit für den Dachverband und mehr Sicherheit für die Zukunft. Das bedeutet, sehr verklausuliert bis jetzt gesagt, wir sind seit 1. Januar 2023 ansässig als Dachverband im Kompetenzzentrum Seelsorge in der EKD. Das Kompetenzzentrum Seelsorge in der EKD ist eine Neugründung, die der Rat der EKD im letzten Dezember beschlossen hat. Und in diesem Kompetenzzentrum sollen verschiedene Seelsorgebereiche zusammengeführt werden. Dazu gehören wir auch. Und sozusagen das rein Formale ist am 01.01.2023 vollzogen. Das heißt aber noch nicht, dass alles so läuft, wie es später mal sein soll, sondern das war nur der Beginn eines Prozesses. Und auch das Ende eines langen Prozesses, das geht schon seit, sind in den Planungen seit 2 Jahren. Also auch das ist nicht so ganz kurz.
Das ist schon eine ganz schöne Vorlaufzeit. Und was rechnen Sie denn, bis der Stand erreicht ist, der jetzt sozusagen in der Planung ist?
Na, ich denke mir, das wird im Laufe des Jahres, werden all die Gremien, die dafür nötig sind und all die Umwandlungen, die dafür nötig sind, durchgeführt. Also wir sind feste dabei, aber ich denke mir, das Jahr wird es noch brauchen, bis dann alles so ganz normal läuft. Aber offiziell sind wir jetzt schon Kompetenzzentrum Seelsorge in der EKD.
Und was bedeutet das jetzt ganz konkret für Blinde und Sehbehinderte innerhalb der evangelischen Kirche?
Also ich sag mal, nach außen hin ist erstmal insofern für niemanden was zu merken, weil das erstmal nur bedeutet, dass wir jetzt einen neuen Träger haben. Wir sind vorher von einem Verein hier angestellt gewesen, der im Hintergrund gearbeitet hat, der nie sozusagen ins Rampenlicht getreten ist. Sollte er auch nicht, er sollte nur Finanzen und verwalten und Personal anstellen. Jetzt haben wir sozusagen wieder im Hintergrund die EKD als unseren Träger. Deswegen sagte ich auch, das gibt Sicherheit. Wir gehören zur evangelischen Kirche in Deutschland und sind nicht mehr eine outgesourcete Organisation.
Was bedeutet das, mehr Sicherheit, oder welche Vorteile verbinden Sie damit?
Also für die evangelische Kirche ist es wichtig, die Seelsorge jetzt in ein eigenes Kompetenzzentrum zu bringen und damit in eine eigene Form der Struktur. Das ist für Außenstehende erstmal eigentlich herzlich unwichtig, aber es bedeutet eine Sicherheit. Man muss dazu sagen, in den letzten Jahren, die Seelsorge wird immer vergessen. Ob das nun das Papier X oder das Papier Y ist, irgendwie taucht oft die Seelsorge nicht auf. Und dabei ist sie in der Außenwirkung für die Menschen, die Seelsorge, ob das nun die Blinden- und Sehbehindertenseelsorge ist oder die Notfallseelsorge oder die Krankenhausseelsorge. Die Seelsorge ist das Entscheidende, was viele Menschen wahrnehmen außerhalb von Kirche, die auch nicht gerade Kirchenmitglieder sind, aber was sie schätzen und was für sie wichtig ist.
Der Dachverband in der bisherigen Form existiert ja jetzt schon eine ganze Weile. Wie haben Sie denn die Entwicklung seit seiner Gründung, die ja auch nicht so ganz unumstritten gewesen ist, gesehen, begleitet, und wie beurteilen Sie das heute?
Also ich denke, der Dachverband, so wie er heute ist, hat sich inzwischen nach 13 Jahren, gut 13, 14 Jahre haben wir inzwischen, kann schon gar nicht mehr rechnen, hat sich inzwischen ganz gut aufgestellt. Wir haben unsere Aufgaben gefunden, wir haben regelmäßige Veranstaltungen, die wir durchführen, wir haben Fortbildung, wir produzieren alles bis hin zur Fühlbibel, die wir jetzt gerade auf den Markt gebracht haben. Also es gibt eine gewisse Kontinuität für die Produkte, die die Menschen brauchen. Und es gibt immer wieder besondere Dinge, die wir zusätzlich machen können, wie zum Beispiel den Sehbehindertensonntag im letzten Jahr. Ich denke, das ist eigentlich eine ganz gute Entwicklung, auch wenn es sich verändert hat zu dem, was es vorher gab. Wir sammeln nicht mehr die Menschen um uns. Das ist ein großer Unterschied. Wir sind kein Verein, wo man eintreten kann, wenn man blind und sehbehindert ist, sondern wir bieten Sachen an und wir haben Produkte, die wir vertreiben. Das ist ein Unterschied, aber ich denke, das, was wir tun, wird von außen sehr gut wahrgenommen. Wir bekommen viele gute Rückmeldungen. Das ist eigentlich für mich eine große Geschichte des Erfolges. Deswegen ist es jetzt umso wichtiger zu schauen, dass diese Geschichte des Erfolges jetzt in einer neuen Struktur ist, aber sie trotzdem weitergehen kann und nicht dem Spardiktat, was natürlich auch dazu kommt. Also es ist nicht nur eine Sicherung der Seelsorge, aber es bedeutet auch, dass viele Sachen mit weniger Geld weiterlaufen müssen.
Sie haben das gerade angesprochen, die Wahrnehmung von außen. Also Der Dachverband lebt ja letztendlich auch von diesem Zusammenschluss der einzelnen, ich nenne es mal Organisationsstrukturen in den verschiedenen Landeskirchen, die sich um blinde und sehbehinderte Menschen kümmern. Aber wir beobachten ja auf der anderen Seite auch, dass es eigentlich immer weniger gibt, die sich in diesem Dachverband organisieren können. Also es gibt einige Landeskirchen, in denen keine Stelle oder kein Verantwortlicher für diese Beauftragung vorhanden ist. Wie sehen Sie denn diese Entwicklung und wie kann diese neue Umstrukturierung da etwas helfen?
Also die Entwicklung sehen wir seit Jahren und die sehen wir natürlich mit Sorge, weil das bedeutet, dass viele der Dinge, die wir anbieten, auch natürlich davon lebt, dass sich die landeskirchlichen Beauftragten mit engagieren, mit dabei sind. Das macht es schwieriger und wir erleben einen Prozess, der insofern schwierig ist, dass einige, die in den Kirchenämtern sitzen, in den Landeskirchen sagen, wir brauchen keine Blinden- und Sehbehindertenseelsorge mehr, es gibt ja den Dachverband in Kassel, die machen das alles. Also die sehen nicht die Unterschiede, was es bedeutet, eine Struktur in der Landeskirche zu haben und was wir als Zentrale für Deutschland tun können. Das ist das, was uns mit Sorge erfüllt, das sieht auch die EKD an vielen Stellen. Deswegen will man versuchen, und da kommt das Kompetenzzentrum wieder ins Spiel, man will versuchen, die Landeskirchen mehr in die Pflicht zu nehmen. Was bedeutet, wir werden eine Trägerstruktur haben mit einem Beirat, in dem die landeskirchlichen Vertreter, also aus der Kirchenamtsebene, die Mehrheit haben. Das kann schwierig werden, aber es kann auch ein Vorteil sein, dass man auf einmal sieht, wo gehen Gelder hin. Wo sind unsere eigenen Gelder? Wo müssen wir fördern, damit die Seelsorge auch in Zukunft gut aufgestellt ist?
Das ist sicherlich kein einfacher Schritt oder keine einfache Richtung, die man da vorhat. Wie ist es vor Ort bei Ihnen? Bisher ist die Geschäftsstelle in Kassel gewesen. Was wird sich denn da ändern?
Also die Geschäftsstelle verbleibt erstmal, muss man bei all diesen Sachen sagen, also wir verbleiben in Kassel. Wir haben allerdings schon eine große Einsparung im Personalbereich hinter uns. Das macht es uns schwierig, die Arbeit so weiterzuführen. Momentan steht alles auf dem Prüfstand. Wir haben bis jetzt immer mit 1,5 Personalstellen im Sekretariat für 3 Arbeitsbereiche gearbeitet. Für die 3 Dachverbände, Gehörlosenseelsorge, Schwerhörigenseelsorge und Blinden- und Sehbehindertenseelsorge. Das heißt, auf uns fiel 0,5 Sekretariat. Das ist Frau Trischmann, die ja viele auch kennen. Wenn man hier anruft, bekommt man Frau Trischmann. Frau Trischmann ist auch geblieben, aber sie ist jetzt die einzige Kraft im Sekretariat und hat eine 0,75 Stelle. Das bedeutet, sie ist mit 0,75 jetzt für 3 Dachverbände zuständig. Das heißt, auch DBES hat sozusagen weniger Stellenanteil im Sekretariat. Das macht das Ganze schwierig an vielen Stellen. Wir versuchen, das aufzufangen durch neue Datenbanksysteme, durch eine neue Warenwirtschaft, die wir gerade einführen. Das ist natürlich erstmal wesentlich mehr Arbeit als vorher, aber wir hoffen, dass wir in Zukunft mit digitalen Hilfen einiges vereinfachen können, damit die Zeit, die sie hat, auch für Beratung da ist. Weil ich denke, das ist das Entscheidende, nicht die Verwaltung im Hintergrund, sondern den Telefonhörer abnehmen zu können und mit Menschen zu sprechen und sie zu beraten, damit sie auch das richtige Produkt bekommen oder an einer Veranstaltung teilnehmen können.
Sie haben es gerade angesprochen, die Bereiche oder diese Bürogemeinschaft, auch die Sie mit der Gehörlosen- und der schwerhörigen Seelsorge da in Kassel betrieben haben. Welche Auswirkungen hat denn das auf diese beiden Bereiche? Werden die auch in dieses Kompetenzzentrum eingegliedert?
Ja, das ist gut, dass Sie das fragen. Für mich sind viele Dinge so selbstverständlich, dass ich das gar nicht so sage. Also alle 3 Dachverbände werden in dieses Kompetenzzentrum eingegliedert, beziehungsweise sind schon eingegliedert. Und zusätzlich werden noch 7 weitere Sektionen, so heißt es in Zukunft, dazukommen. Das sind andere Seelsorgebereiche, wie zum Beispiel die Krankenhausseelsorge, die allerdings nicht als Dachverband aufgestellt sind, die sozusagen weniger Unterstützung brauchen aus der Geschäftsstelle, aber sie werden dazugehören und hier versammelt sein. Dazu wird auch der, oder dazu gehört auch der Taubblindendienst in Radeberg, der ja vielen auch bekannt ist, der natürlich nicht nach Kassel ziehen wird, sondern die haben ihre ganz eigenen Strukturen, aber rein von der Idee her gehört der auch mit in dieses Kompetenzzentrum Seelsorge in der EKD.
Einerseits ist das sicherlich logisch nachzuvollziehen, dass man Seelsorge an sich unter einem Dach ja sozusagen versammelt. Andererseits verschwindet auch die Nennung von Blinden und Sehbehinderten im Namen, wie es bisher bei dem Dachverband für evangelische Blinden- und Sehbehindertenseelsorge der Fall war. Wie wird denn die Außenwirkung künftig sein? Also wird man das wirklich noch auch als Anlaufstelle für diese Menschen mit Seheinschränkungen wahrnehmen können?
Ja, das wird man auch weiterhin. Das heißt, wir werden unser Briefpapier behalten, sage ich immer so schön, und unser Logo natürlich auch. Wir haben bis jetzt ja immer schon, also eigentlich sind wir immer schon eine Tochter der EKD gewesen und im Namen unseres Trägervereins war auch immer EKD drin. Also das heißt, letztendlich da ändert sich nicht so viel. Man wird sich dann, wenn Zeit dafür ist, irgendwann die Briefpapierbögen so zu verändern, die ja auch nur digital ausgedruckt werden, steht dann halt unter DBES mal klein drunter im Kompetenzzentrum Seelsorge in der EKD. Also das heißt, für jemanden von außen ändert sich eigentlich gar nicht so viel. Er spricht weiterhin mit mir oder mit Frau Trischmann. Das heißt, das merkt man erstmal nicht. Die Auswirkung, die es halt haben kann, habe ich eben schon gesagt, in personeller Art und Weise, dass wir natürlich die Stunden und das, was wir hier tun, aufteilen müssen auf mehr. Und da muss man einfach gucken, inwieweit wir unsere Sachen so machen können, wie wir sie bisher gemacht haben und was wir vielleicht leider lassen müssen. Denn es wird auch meine Personalstelle treffen. Auch die wird eingekürzt werden. Ich werde nicht mehr nur für den Dachverband der evangelischen Blinden- und Sehbehindertenseelsorge zuständig sein.
Und man wird die Webseite unter dbes.de auch auf absehbare Zeit erreichen können oder wird sich das auch ändern?
Also bei all den Planungen, die wir die letzten 2 Jahre gemacht haben, ich sage das so verklausuliert, weil man weiß nie, was in 2 Jahren ist. Also zurzeit geht es davon aus, dass wir einfach sozusagen nach außen hin weiter so auftreten mit all dem, was dazugehört. Und eine barrierefreie Homepage zu haben, das ist schon mal sehr wichtig. Und Bestellungen dort aufnehmen zu können, all das kann uns so einfach nicht die Seite der EKD bieten. Da gibt es schon immer Verlinkungen auf unsere Seite. Das heißt, für die Menschen nach außen bleibt es erstmal so. Wir haben auch in unserem Weihnachtsrundbrief, wo wir alle Kundinnen und Kunden, die mit uns in Kontakt stehen, darüber informiert, dass wir hier in Änderung sind. Und das betrifft unsere neu eingeführte Datenbank und Warenwirtschaft genauso wie eben die Einschränkung im Personal. Was nicht heißt, dass man uns nicht weiter kontaktieren soll, aber dass man manchmal ein bisschen Geduld haben muss, wenn man vielleicht nicht sofort am Telefon jemand bekommt. Weil wir leider, früher konnten wir immer sagen, von 8 bis 16 Uhr mindestens ist jemand da, vielleicht sogar bis 18 Uhr. Das ist durch die Einschränkung im Personal. Wir haben auch noch eine zweite Stelle verloren. Ist es wesentlich enger geworden.
Aber ich kann Sie jetzt also praktisch nicht mehr ansprechen als theologische Referentin des Dachverbandes der evangelischen Blinden und evangelischen Seelsorge, sondern?
Sie können mich genauso weiterhin ansprechen als theologische Referentin des Dachverbandes. Und vielleicht, wenn Sie da mal ganz viel sagen wollen, sagen Sie hintendran noch im Kompetenzzentrum Seelsorge in der EKD. Das dürfen Sie dann dahinter machen. Dann ist es völlig korrekt. Aber die meisten Leute kommen ja schon gar nicht bis zum Ende von DBES ausgeführt. Also von daher, genau. Aber das wäre dann das ganz Korrekte.
Ah, aber das Kürzel DBES, das wird uns also noch eine Weile begleiten und in diese Übergangszeit auch einen Wiedererkennungswert sozusagen behalten.
Genau, wir hoffen, dass wir das möglichst lange, dass wir das so weitermachen können. Das ist jetzt erstmal zugesagt, aber das geht ja allen kirchlichen Bereichen so. Es ist einfach zu sehen, es sind weniger Menschen, die wir in der Kirche versammeln. Das ist einfach so, das muss man hinnehmen und versuchen, was dagegen zu machen. Aber es ist einfach so, damit bedeutet es, dass die Finanzen auch weniger werden und wir uns auf Kernaufgaben konzentrieren müssen und wir einfach schauen müssen, wie wir weiterhin Kirche für alle Menschen sein können und eben auch für sehbehinderte und blinde Menschen.
Vielleicht nennen Sie nochmal, wie man Sie erreicht, Telefon, Adresse und so weiter.
Oh, das ist immer eine gute Sache. Das ist immer sehr gut, weil das kann ich immer nicht spontan, weil ich rufe mich so selten an. Und zwar ist das natürlich am einfachsten unter der Telefonnummer 0561 72987161. Also die Kasseler Nummer 0561 72 98 71 61 oder gerne auch über unsere E-Mail-Adressen, die haben ganztägig geöffnet, büro@debes oder busius@debes.de, Büro mit UE und ansonsten mein Name @debes.de.
Das war also Pfarrerin Barbara Brusius, die weiterhin theologische Referentin des Dachverbandes der evangelischen Blinden- und Sehbehinderten Seelsorge, allerdings im Kompetenzzentrum der Seelsorge in der EKD ist. Ganz vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute für all das, was jetzt noch zusätzlich in der nächsten Zeit vor Ihnen liegt.
Vielen Dank, Herr Sorge.
Sozialverband fordert 29 Euro und 9 Euro Ticket für inklusiven ÖPNV. Berlin, Kobinett. Der Landesverband des Sozialverbands Deutschland, SOVD, fordert von CDU und SPD bei den Koalitionsverhandlungen, das 29 Euro und 9 Euro Sozialticket in Berlin fortzuführen und zugleich Brandenburg mit ins Boot zu holen, um so die im Personenbeförderungsgesetz verlangte Barrierefreiheit zu gewährleisten. Außerdem kann und muss der ÖPNV nach den Worten der SOVD-Landesvorsitzenden Ursula Engelen-Käfer einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten. Als SOVD halten wir das 9-Euro-Sozialticket für die insgesamt 700.000 Berliner mit Anspruch auf Bürgergeld und Sozialhilfe für unerlässlich, so Engelen-Käfer. Sonst sei die auch vom Bundesverfassungsgericht mehrfach geforderte gesellschaftliche Teilhabe nicht umzusetzen. Bezahlbare Mobilität sei dabei unabdingbare Voraussetzung. Das gelte auch für Menschen mit Behinderungen, mahnt Engelen-Käfer. Das 49-Euro-Deutschland-Ticket sei für viele Menschen einfach zu teuer. Die Barrierefreiheit im ÖPNV habe noch zu viele Lücken, die endlich geschlossen werden müssten. In einem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg ist es nach Einschätzung des SOVD zudem unerlässlich, dass das 29-Euro- und 9-Euro-Sozialticket auch in Brandenburg gilt. Viele ÖPNV-Verbindungen machen nicht an den Grenzen von Berlin Halt, sondern werden in Brandenburg fortgeführt. Ebenso gibt es mannigfache Pendelbeziehungen, insbesondere von Berufstätigen und Studenten zwischen den beiden benachbarten Bundesländern. Das bedingt allerdings den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur, woran es vor allem in den ländlichen Gebieten von Brandenburg noch erheblich mangelt.
Telefonieren gegen die Einsamkeit. Immer mehr ältere Menschen haben keine Bezugspersonen. Eine bundesweite Telefonhotline will Ihnen mit Gesprächsangeboten gegen die Einsamkeit helfen. Berlin, aus EPD. Gleich in der ersten Schicht weinte jemand am Telefon. Es war ein älterer Mann, ganz höflich und zurückhaltend, dem Akzent nach zu urteilen, aus Bayern. Seine Frau war vor kurzer Zeit gestorben und er fühlte sich einsam. Ich habe ihm dann erzählt, dass auch ich alleine bin. Gemeinsam haben wir dann überlegt, wie er in seiner Gemeinde an Kontakt im Seniorenbereich kommen kann. Was aus dem Mann geworden ist, ob er die Möglichkeiten genutzt hat, das weiß Eveline Harder nicht. Das Telefonat war anonym, von ihrer Seite und von seiner. Am Ende hatten beide nur einen kurzen Einblick von ihrer beider Leben. Silbernetz heißt die Einrichtung, für die die 81 Jahre alte Eveline Harder arbeitet. Nicht nur ältere Menschen sitzen in der Einrichtung in Berlin-Pankow oder im Homeoffice am Telefon, sondern die verschiedensten Altersklassen. Mehr als 70 Menschen führen hier in Schichten Gespräche, die meisten ehrenamtlich, wie auch Harder, ein paar Festangestellte gibt es auch. Was das Silbernetz von der Telefonseelsorge unterscheidet, es richtet sich ausschließlich an ältere Menschen, bundesweit. Der Ansatz ist pragmatisch. Unser Angebot lautet einfach mal reden, sagt Elke Schilling. Bei schweren Themen würden Anrufer im Zweifel weiterverwiesen an Krisentelefone und andere Einrichtungen. Schilling ist die Gründerin und Leiterin des Silbernetzes. 2016 hat sie den Verein gegründet. Den Willen, etwas gegen die verbreitete Einsamkeit älterer Menschen zu unternehmen, hatte sie schon wesentlich länger. Schilling, die heute 78 ist, arbeitete einige Jahre als ehrenamtliche Seniorenvertreterin in Berlin. Mir wurde schnell klar, dass ich mit dieser Arbeit nur einen Bruchteil der Senioren erreicht habe, sagt sie über diese Zeit. Viele Menschen seien schlicht unsichtbar geblieben. Ein Besuch in Großbritannien brachte sie dann auf ihre Idee. Dort lernte sie die Silver Line kennen, eine Seniorenhotline, die nicht nur so ähnlich heißt wie ihr eigenes Projekt, sondern auch ganz ähnlich funktioniert. Man erreicht viele Menschen nicht, wenn sie zurückgezogen in ihren Wohnungen leben. Dafür braucht man ganz niedrigschwellige Angebote, sagt Elke Schilling. Dass diese Angebote dringend nötig sind, geht etwa aus der Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der linken Fraktion im Dezember 2022 hervor. Demnach ist die Einsamkeit unter älteren Menschen in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Habe die Einsamkeitsquote unter Menschen ab 85 vor der Corona-Pandemie 3,51% betragen? Sei sie im Corona-Winter 2021/22 auf 12,45% gestiegen. Das mag eine Ausnahmezahl sein, doch lässt sich in den Statistiken ein kontinuierlicher Anstieg über die Jahre ablesen. Vor allem wird das Problem der Einsamkeit nicht nur im Individuum gesehen, sondern als gesamtgesellschaftliches betrachtet. Einsamkeit hat einen negativen Einfluss auf die demokratische Teilhabe, wie die Beteiligung an Wahlen sowie das Vertrauen in politische Institutionen, heißt es in der Antwort der Bundesregierung. Und oft ist ja gar nicht so viel nötig. Häufig sind es einfach die Kleinigkeiten, die einem Menschen das Gefühl von Einsamkeit nehmen, wie Silbernetz-Mitarbeiterin Eveline Harder erzählt. Mich rufen auch Menschen an, die einfach sagen wollen, jetzt habe ich gerade die Wohnung geputzt, jetzt dusche ich, nachher gibt es Schnitzel und Kartoffelsalat. Das Gespräch, wie man es mit Freunden oder den Nachbarn geführt hat, ist ganz wichtig. Nicht jeder habe noch Freunde oder Nachbarn. Dafür gebe es dann das Silbernetz unter der Telefonnummer 0800 470 80 90.
Telefonseelsorge Dresden führt 8400 Stunden Gespräche. Ein Beitrag erschienen im EPD-Wochenspiegel am 13. Februar 2023. Die Ökumenische Telefonseelsorge Dresden hat im vergangenen Jahr rund 8400 Stunden Menschen per Telefon oder Chat betreut. Das entspreche einer Steigerung von 200 Stunden im Vergleich zum Jahr 2021, wie die Telefonseelsorge Dresden am 6. März mitteilte. In den Gesprächen geht es demnach häufig um Themen wie Einsamkeit, Erkrankungen, Erziehungsprobleme oder familiäre Probleme. Etwa 70% der Anrufer lebten allein. Knapp die Hälfte der Nutzerinnen und Nutzer des Chat-Angebots der Telefonseelsorge Dresden sind den Angaben zufolge im vergangenen Jahr zwischen 19 und 29 Jahren alt gewesen. Vorherrschende Themen seien diagnostizierte psychische Erkrankungen, Ängste sowie depressive Stimmungen gewesen. Der Chat wird seit 2019 angeboten. Insgesamt seien bei der Telefonseelsorge Dresden 85 Ehrenamtliche tätig, die eine spezielle Ausbildung absolviert hätten. Ein neuer Ausbildungskurs für Ehrenamtliche beginnt den Angaben zufolge im Januar 2024. Während der 12-monatigen Ausbildung erlernten die Kursteilnehmenden die Grundlagen von Kommunikation, Fähigkeiten in der Gesprächsführung und den Umgang mit Krisensituationen. Die Bewerbungsfrist laufe bis zum 27. Oktober. Die Telefonseelsorge Dresden steht unter der Trägerschaft der Diakonie Dresden. Der Service ist 24 Stunden erreichbar.
Und hier zur Ergänzung die Telefonnummer. Die Telefonseelsorge ist bundesweit unter den Nummern 0800 111 0111 oder 0800 111 0111 2222 erreichbar. Sie können die Telefonseelsorge auch per Chat kontaktieren unter telefonseelsorge.de. Sie hörten die Streiflichter, eine Rubrik der blinden Hörzeitschrift des ABC-Journals mit Informationen aus den Arbeitsbereichen christlicher Blindendienste, Seelsorge und Diakonie. Produziert beim Com-In-Netzwerk, gesprochen von Jana Uhlemann, Roland Kurzweg und Markus Wetterauer. Redakteur am Mikrofon Jörg Sorge.